Schönen guten Morgen noch einmal.
Kai,
den meisten durfte ich schon die Hand schütteln.
Einmal kurz, genau, die Kinder gehen jetzt raus, genau. Irina, entschuldige, ich habe dich jetzt nicht nach vorne gebeten. Genau, einmal die Kinder raus, jetzt habe ich den Kai unterbrochen. Hm. Und Kai predigt heute, ihr wisst ja.
Wie man sieht. Ja, vorgestern fragte mich jemand, in welche Gemeinde gehst du jetzt eigentlich? Ich musste ein bisschen schmunzeln. Es war Steffi Weide und ich glaube, sie ist nicht ganz so häufig da und wir sind auch nicht ganz so häufig da. Und dass wir uns dann gemeinsam hier in einem Gottesdienst begegnen, ist dann relativ selten. So ist die Frage also berechtigt. Ich, Kai Hewiker, und meine ganze Familie sind Mitglieder der Christengemeinde Arche Schwerin. Das ist diese Gemeinde hier. Ja, und wir fühlen euch sehr verbunden und uns sehr verbunden. Wir sind Teil der Gemeinde. Manchmal sind wir nicht da. Woran liegt das? Wir haben uns eine Auszeit genommen gehabt. Ein Jahr lang waren wir unterwegs. Wir hatten alle Verbindungen gekappt. Nur eine hielt noch, die zu Gott. Und den haben wir gesucht und gebetet und gefragt, Herr, was möchtest du? Wie soll unser Dienst im Reich Gottes, wie soll unser Leben in den nächsten Jahren aussehen? Und könnt ihr euch vorstellen, dass Gott eine Antwort hatte? Ja, hatte er. Aber wir mussten die Antwort erst suchen. Das heißt, wir mussten Gott suchen, um eine Antwort zu bekommen. Ich möchte uns ganz, ganz herzlich einladen an diesem Morgen. Wenn du eine Frage in deinem Leben hast, ein Problem in deinem Leben hast, suche Gott. Denn wer bittet, dem wird gegeben. Und so dürfen wir, meine Familie und ich, zu denjenigen gehören, denen etwas gegeben wurde. Und in großer Dankbarkeit darf ich sagen, dass ich jetzt seit Anfang Februar als Missionar für Nordostdeutschland tätig sein darf. Ich habe diesen Job nicht gesucht. Gott hat ihn für uns bereit gehabt. Aber indem wir Gott gesucht haben, hat er uns das gegeben, was uns schon so lange auf dem Herzen brennt. Nämlich Menschen mit der guten Nachricht, dass Jesus Christus gekommen ist, um zu retten, zu suchen und zu retten, was verloren ist, zu begegnen. Und das dürfen wir jetzt tun. Ich sagte, Steffi kommt bestimmt später heute. Hallo. Nein, keine Angst, ich habe nur Positives erzählt. Nein, ich glaube, dass wir manchmal einen kleinen Fehler machen und uns in den Dingen, die uns beschäftigen, verfangen. Und dann kommen wir nicht weiter. Das ist wie so ein Klotz am Bein und so ging es uns auch. Wir kamen einfach nicht weiter und brauchten eine Loslösung. Die haben wir äußerlich vollzogen und innerlich waren wir auch ein Jahr auf Reisen. Und jetzt darf ich also diesen Dienst tun und das kann ich eben nicht jeden Sonntag hier, sondern ich bin viel unterwegs und reise und besuche Gemeinden. Wir versuchen, neue Gemeinden zu gründen. Vorletzte Woche durfte ich in Neustrelitz sein, dort eine Predigt halten und die Rangerarbeit vorstellen. Wir versuchen, in Neustrelitz mit einer Royal Rangers Gruppe reinzugehen und dort eine Gemeinde neu zu gründen. Und das braucht alles viel Vorbereitung, das braucht Begegnungen, auch persönlicher Art, das kann man nicht alles telefonisch machen. Und so sind wir also viel unterwegs. Was leider auch bedeutet, dass ich nicht so regelmäßig hier sein kann und auch wir nicht so regelmäßige Dienste übernehmen können. Wir bitten um Nachsicht und gleichzeitig fühlen wir uns trotzdem mit euch, mit uns als Gemeinde verbunden. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Wir wohnen mittlerweile in Berlin, in einem ehemaligen Pfarrhaus. Auch das ist ein unglaubliches Geschenk, das Gott für uns bereitgehalten hat. Die Einzelheiten kann ich euch mal erzählen, wenn ihr uns mal besuchen kommt. Ich lade euch also hiermit ganz herzlich ein und jeden persönlich, kommt doch mal vorbei. Ich sitze gern am Lagerfeuer, so gestern Abend oder gestern Nacht noch, sinne über das ein oder andere nach und wenn dann jemand da ist, können wir auch wunderschöne Gespräche führen. Oder im Haus, ist ein großes Haus, da gibt es viele Zimmer, ist viel Raum auch, dein Herz mal auszuschütten oder dich einfach mitzuteilen. Also ganz herzliche Einladung, komm einfach vorbei. Als wir vor einigen Wochen, vielmehr ich, vor einigen Wochen auf einer Geburtstagsfeier waren, nämlich von Helmut Schall. Wer kennt Helmut Schall noch? Er hat drei Töchter, die zeitweise hier in die Gemeinde gingen, genau. Und Claudia, Bettina und Katrin, die gingen auch, Katrin zumindest zu den Rangers, und die anderen beiden waren bei Sarah noch im Café M. Das ist schon ein paar Tage her. Ja. Aber es war eine gute Zeit und man erinnert sich daran zurück. Und das sind Beziehungen gewachsen, die bis heute halten. Ne? Mit Claudia sind wir in intensivem Kontakt und das ist einfach wunderbar. Und Katrin war kürzlich auch zu Besuch. Und Helmut hatte eingeladen zur Geburtstagsfeier. Und da bin ich hin und dann saß ich neben Wahlbrings. Und dann drehte Jürgen sich so um und fragte, ob ich heute hier einen Dienst tun könnte. Und das mache ich gerne. Und gerne halte ich mich auch an unseren Plan. Wir lesen gerade die Bergpredigt. Und wenn ich mich nicht täusche, ist heute das sechste Kapitel dran, die Verse 5 bis 24. Seid ihr da mit mir? Ja? Dann möchte ich das gerne lesen und ich mache das hier auf der Kanzel, weil ich dann die Bibel ablegen kann. Ich hoffe, dass ich nicht zu weit weg bin. Sonst komme ich runter. Matthäus 6, die Verse 5. Bis 24. Ich lese den ganzen Text. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie ein Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du betest, so gehe in deine Kammer und mache deine Tür zu. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ihr seht den Text aus der Lutherbibel, ich lese Elberfelder. Aber ihr könnt das miteinander vereinen. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit die Menschen sie als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost sie zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib verfinstert sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Und der letzte Vers, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich möchte noch einmal beten und darf uns bitten, dass wir uns gemeinsam zum Gebet erheben. Heiliger Gott und Vater, ich bete jetzt im Namen Jesu Christi, dass du dein Wort durch deinen Heiligen Geist aufschließt, es lebendig werden lässt, es wirksam werden lässt, dass es unsere Herzen jetzt erfüllt. Alles, was in unseren Herzen jetzt ist. Herr, du siehst jede Sorge, jedes Leid, du siehst jedes Problem, all das, was wir in unseren Köpfen, auch in unseren Herzen heute Morgen mitgebracht haben. Heiliger Geist, ich bete, dass es dir gelingen möchte und dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir das für eine Weile aus der Hand legen, aus unserem Kopf nehmen und aus unserem Herzen dir ablegen und dass wir bereit sind, dein Wort in uns aufzunehmen, das uns Stärke gibt, das uns korrigiert, das uns Weisung und Hilfe ist. Ich bete für uns als Christengemeinde Arche heute Morgen an dieser Stelle. Herr, erfülle diesen Raum und erfülle unsere Herzen mit der Kraft deines wunderbaren Heiligen Geistes. Suche uns heim heute Morgen. Ich danke dir für dein wunderbares Wort. Segne jeden Einzelnen in Jesu Namen. Amen. Amen. Gerne dürft ihr Platz nehmen. Ihr könnt euch vorstellen, dieser Text besteht aus einigen Versen. Man könnte fast über jeden einzelnen Vers eine Predigt halten. Insbesondere, oder denken wir mal nur an das Vaterunser, das wir hier in dem Text gelesen haben. Zumindest ein Teil des Vaterunsers ist hier abgedruckt. Da könnte man schon aus jedem Teil, aus jeder dieser 7 Bitten, die im Vaterunser gestellt werden, könnte man eine eigene Predigt halten. Insgesamt stellen wir 3 Teile fest in diesem Abschnitt. Der erste geht um Frömmigkeitsstilgebet, das rechte Beten. Wer pfeift denn da so schön? Ah, cool. Also, wenn jemand pfeift, wisst ihr Bescheid. Beten, das zweite ist Fasten. Wie fastet man richtig? Und das dritte geht so in das Thema rein, Habsucht. Wo ist unser Herz? Und ich habe 3 Schwerpunkte gewählt, die ich mir im Gebet habe aufs Herz legen lassen für uns als Gemeinde heute Morgen. Und die möchte ich euch kurz vorstellen und dann steigen wir ein in die entsprechenden Verse. Der erste Schwerpunkt heute Morgen soll sein das stille Gebet. Das stille Gebet. Der zweite Punkt ist Vergebung. Und der dritte ist dein Schatz, dein Herz. Das Gebet, die Vergebung und unser Herz. Wir steigen also ein mit dem stillen Gebet. Das ist ganz still. Ich glaube, so still ist es gar nicht und muss es gar nicht sein. Ich lese den Vers 6 noch einmal. Wenn du aber betest, so gehe in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Was bedeutet es, so zu beten? Versuchen wir mal den Umkehrschluss zu finden. Was bedeutet es nicht? Man muss wissen, dass die Juden auch öffentlich beteten und beten. Wer heute nach Jerusalem reist, an die Herodianische Mauer, die volkstümlich auch Klagemauer genannt wird, sieht, wie die orthodoxen Juden und auch andere Menschen dorthin kommen und öffentlich an dieser Mauer beten, laut und deutlich, oftmals auch mit dem ganzen Körper in solchen Bewegungen. Der ganze Körper ist involviert. Und jetzt kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das in ganz Israel zu der Zeit aussah, als Jesus diese Worte sprach. Da waren viele Rabbiner, also Lehrer, Schriftgelehrte, die sich gut auskannten in dem Alten Testament. Und die hatten lange Gewänder, je länger, desto würdevoller. Die hatten so ein tolles Jackett vielleicht, wie ich heute Morgen. Und dann waren sie was Besonderes, meinten sie vielleicht. Jesus hat das genauer erkannt. Der konnte unter das Jackett gucken und sah, dass da noch ein Handy ist. Nee, sieht er auch. Aber er konnte sehen, was noch tiefer ist, das Herz. Und Jesus geht es offensichtlich immer um unser Herz. Und da dachte ich so, naja, ist das jetzt ein Problem, das uns heute Morgen beschäftigt, dass Leute so auffallend hier im Gottesdienst beten, dass man denkt, oh weh, hoffentlich hört er bald auf. Ich kann mich erinnern, als Kind, ich war 10 Jahre alt, da war meine Mutter im Krankenhaus, ich glaube ein Bandscheibenvorfall, musste operiert werden. Und wir bekamen dann Hilfe, weil mein Vater arbeiten musste und das waren auch Christen und die waren natürlich auch zu den Mahlzeiten dabei, die bereiteten für uns das Essen vor, wenn wir aus der Schule kamen und so waren die für uns da, das war alles ganz lieb und nett, aber die konnten beten. Ich habe meinen Lebtag noch nicht Menschen so beten hören, wie ausgerechnet vor dem leckeren Mittagessen, wenn man einen Hunger hat, dass es zum Himmel schreit. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es kam mir vor wie eine halbe Stunde. 2 Leute, erst der eine und dann der andere wollte ihn noch übertrumpfen. Mein Gott, also da würde ich sagen, das passt, ja, das geht so da rein. Da dachte ich, habe das mit meiner Mutter später besprochen, ich dachte, das ist unmöglich, wir haben so einen Hunger als Kinder und die beten und beten und beten für Oma und Tante und Onkel und hast du nicht gesehen, das geht gar nicht, das ist zu viel. Ich glaube, das sind dann Gebete, die gehören in so ein stilles Kämmerlein und nicht zum Essenstisch, wenn die kleinen Kinder Hunger haben. Ja, muss ich mal sagen an dieser Stelle. Wer das tut zu Hause, sehe davon ab. Also unser Problem ist es aber nicht, dass wir in der Öffentlichkeit irgendwo stehen. Dass Gerd zum Beispiel hier am Bürgermeister-Badeplatz steht, beide Hände oben hält und laut betet und den Verkehr lahmlegt. Ich glaube, Gerd, da würde die Polizei sehr schnell kommen und dich als Verkehrsweisenden ertappen und sagen, das geht so nicht, Herr Widerstein. genau, wild den Verkehr zu regeln. Dann sagst du, das ist keine Verkehrsregelung, das ist Gebet. Ja, die Juden beteten so. Manchmal gingen sie auch auf die Knie. Christen beten auch übrigens manchmal so. In vielen charismatischen Gemeinden sieht man das, wenn sie Hände hochhalten oder auf die Knie gehen. Einige legen sich hin. Da geht manchmal die Post ab. Ob das immer mit dem Herzen übereinstimmt, kann man mal auch bezweifeln. Wichtig ist das, was in unserem Herzen passiert. Und da sagt Jesus, wenn in deinem Herzen sich überhaupt etwas regt für Gott, den Heiligen, dann kannst du es auch für dich mit Gott alleine ausmachen. Dann musst du das nicht draußen am Platz machen und den ganzen Verkehr am Bürgermeister-Badeplatz aufhalten. Also unser Problem ist ja nicht, dass wir laut und öffentlich beten und den Verkehr regulieren. Unser Problem ist nicht, dass wie wir beten, auch nicht das, was wir beten. Als ich so darüber nachsann, was ist eigentlich unser Problem? Dann dachte ich, das Problem bei uns ist möglicherweise das Ob. Ihr Lieben, als wir im Wohnmobil unterwegs waren, war es ein ganz großes Anliegen, von meinem Herzen Gott zu suchen. Und könnt ihr euch vorstellen, obwohl ich ein Jahr lang Zeit hatte, dass es ein unglaublich angefochtenes Unternehmen war, Gott im Gebet in der Stille zu suchen? Hand hoch. Wer kennt einen solchen Kampf um Konzentration, um Stille, um Einswerden mit Gott, seinen Heiligen Geist in sich aufzunehmen? Das ist ein Projekt, das der Teufel von vorne bis hinten sabotiert, wo er kann. Das Problem ist nicht das Wie in großen Gebärden. Das mag es auch geben, aber in unserer Gemeinde sehe ich das jetzt vielleicht nicht. Ich habe eher das Empfinden, das Problem ist das Ob und ich erkenne das in mir, in meiner Person. Und als wir unterwegs waren, haben wir, als wir in Norwegen waren, eine wunderbare Predigt gehört aus Uppsala, Schweden, die Sarah übersetzt hat. Und da war ein fantastischer Mann Gottes, möchte ich sagen, ein Vater in Christus. Und er sagte etwas, was mir tief ins Herz geschrieben wurde. Heilige dir einen Ort und heilige dir eine Zeit zum Gebet. Und jetzt, da wir wieder ein Heim haben und zu Hause ein Haus nennen dürfen, habe ich mir also tatsächlich so eine Stätte, einen Raum und einen bestimmten Platz mit einer Gebetsdecke geheiligt. Ich bin dort leider immer noch nicht so häufig anzutreffen, wie ich mir das persönlich wünschen würde und wie sich der Herr das wahrscheinlich auch wünscht. Aber das ist mein Platz jetzt. Und der ist angefochten, der ist umkämpft. Aber auf diesem Platz, auf diesem, nicht Gebetsteppich, aber auf diesem, manchmal ist es kalt im Winter gewesen und dann mache ich da so eine Decke drunter. Ich gehe nämlich gerne auf die Knie, wenn ich bete. Das drückt meine innere Haltung aus. Ich möchte einfach sagen, ich bin dein Knecht. Gebrauche mich als Bote an deiner Stadt. Und wenn ich dann dort knie, dann möchte ich Gott bitten, dass auf dieser Gebetsdecke Siege in der geistlichen Welt errungen werden. Amen. Du, was bei Menschen unmöglich ist, und ich habe im Moment jetzt gerade als Missionar mit den unmöglichsten Dingen zu tun, auch noch im Reich Gottes, das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wo eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen herrschen sollte. Da herrschen Streit und Zank und Zwietracht und noch Schlimmeres. Kann man dazu auch Amen sagen? Irgendwie so. Es ist so, ne? So ist es, leider. Und ich sage, das geht doch gar nicht. Aber ich möchte, dass auf dieser Decke, ihr Lieben, Gebetstriumphe stattfinden und die Dämonen zurückgewiesen werden, in ihre Schranken gewiesen werden. Der Teufel weiß, wo er hingehört. Und der Name Jesu ausgerufen wird. Über Berlin, über Westmecklenburg, über unsere Landeshauptstadt Schwerin und über alle Regionen in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus. Amen. Sein Name soll angerufen werden. Und ich bitte dich herzlich an diesem Morgen, dass mein Teppich in Berlin nicht der einzige bleibt. Ich bitte dich, suche dir auch einen Ort. Heilige dir einen Ort, an dem du ringst und kämpfst im Gebet und wo wir uns eins machen können. Denn ich glaube, es passiert etwas in der geistlichen Welt. Es passiert vor allen Dingen etwas in unserem eigenen Herzen. Wenn wir vor Gott stehen, wenn unsere Herzen mit dem Heiligen Geist verschmelzen, passiert etwas. Da werden wir weich, da werden wir sanftmütig, da werden wir reif für Korrekturen. Korrekturen. Kann man mal schreiben, das Wort Korrektur. Das kennen wir aus der Schule vielleicht, mit Rotstift und so, aber das ist nicht gemeint, sondern es geht darum, dass wir einen Weg mit Jesus gehen und dass wir ihm als Jünger Jesu nachfolgen, ihm immer ähnlicher werden und dass wir auch die Schritte gehen und dass wir auch diese Predigt beherzigen, die nicht meine ist, sondern aus der Bibel. Das ist die Bergpredigt, die Jesus seinen Jüngern als seine Lehre weitergegeben hat. Und ich vermute, er hat sie nicht nur einmal erzählt. Als Rabbiner war es üblich, dass man die Schüler hat nachsprechen lassen. Ich möchte mal wissen, wie oft Petrus, der hatte bestimmt Lernschwierigkeiten, kann ich mir so vorstellen, wie oft Petrus diese Sprüche nachsprechen musste. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da sind wir schon beim zweiten Thema. Wenn man das so liest und kommt aus einer pfingstlich-charismatischen Gemeinde, dann schüttelt man erstmal den Kopf. Das kann ja gar nicht sein. Da hat sich aber jemand vertan. Irgendein Mönch hat wahrscheinlich falsch abgeschrieben. Nein, ihr Lieben, die Mönche haben nicht falsch abgeschrieben. In dem Gebet, das unser Herr uns gelehrt hat, wurden zwar später noch angelehnt an jüdische Abschlüsse von Gebeten, wurde noch eine Hymne angeschlossen, ja, denn dein Reich komme und so weiter. Und das ist dazugefügt worden, aber die alten Texte sind unverfälscht geblieben. Da fehlt dieser Zusatz. Wir dürfen mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass im Mittelalter nichts verfälscht wurde, was den Sinn unserer heutigen Bibel entstellen könnte. Also wir dürfen davon ausgehen, dass das bare Münze ist, was hier steht. Aber das ist wirklich der Hammer. Da muss man wirklich mal schlucken. Ich lese das mal. Vers 11 und 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und ob das nicht genug sei, führt Jesus das jetzt noch einmal aus. Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Das ist cool, ne? Aber jetzt kommt Vers 15. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, und das ist krass, da könnten einem beide Ohren abfallen, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Hand hoch. Wer wurde von einem Bruder, einer Schwester in Christus schon einmal in irgendeiner Weise innerlich verletzt durch etwas, was auch nicht richtig war? Und Hand aufs Herz. Bist du in großer Freude hingesprungen, hast gesagt, juhu, endlich habe ich etwas, was ich dir vergeben kann. Ich habe nur darauf gewartet auf den Tag. Bist du hin, bist du in seine Arme gesprungen, hast ihn umschlungen und gesagt, von Herzen vergebe ich dir, meine liebe Schwester in Christus, mein lieber Bruder. Ja, jetzt endlich sind wir auf dem Punkt, an dem Punkt angelangt, wo ich dir vergeben darf. Petrus, der kann das gar nicht so richtig fassen. Wenn man dann mal ins 18. Kapitel springt, der muss ganz lange drüber nachgedacht haben. Hier sind wir fest, Kapitel 6 und dann Kapitel 18, da sind ja Jahre dazwischen. Da kommt er so ins Grübeln, hat die Verse immer noch im Kopf. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vergib uns unsere Schuld. Sag mal, Rabbi, Herr und Meister, Kyrios, Jesus, Messias. Wie meinst du das denn eigentlich? Im Judentum war es nämlich üblich, bis zu dreimal zu vergeben. Und üblich war dann aber auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mir fehlen so ein paar Zähne. Könnt ihr mal sehen, was hier schon alles so passiert ist. Na, das hat andere Gründe. Meine Güte, Bodo. Wenn Gott wirklich das tut an uns, was wir an unserem Nächsten tun, dann gnade uns und herzliches Erbarmen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Lernt jeder Royal Ranger Mitarbeiter auf seiner Standardausbildung beim NTC diesen Vers. Und daran halten wir uns und daran klammern wir uns. Jawohl, Gott ist treu und gerecht. Aber leider steht dieser Vers 15 aus dem 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums auch im Neuen Testament. Und ich konnte ihn leider nicht rausschneiden. Es ist der Hammer. Es ist echt der Hammer. Und ihr lieben, 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 lieben Geschwister, wie wir hier sitzen, ich bitte euch inständig, prüfen wir unsere Herzen. Auch ich prüfe mein Herz vor Gott, dem Allmächtigen, der ins Verborgene sieht. Wo sind wir? Und wo sind bitteschön all unsere lieben Freunde, die auf diesen Plätzen einmal saßen, die jetzt frei sind? Kann es sein, dass wir dazu beigetragen haben, dass sie heute nicht hier sind? In Kapitel 18 geht es noch weiter und Jesus sagt, was wir auf Erden binden, wird auch im Himmel gebunden sein. Was wir auf der Erde lösen, wird auch im Himmel gelöst sein. Welch eine Verantwortung hat die Gemeinde Gottes in diesen Tagen, in der irdischen und in der überirdischen Welt? Wahnsinn! Wahnsinn! Ich bitte dich, genauso wie ich mich selbst bitte, lass deinen Bruder, lass deine Schwester los. Mach diese Verbindung weg. Löse diesen Knoten und bitte Gott, dass er dir hilft. Denn mit dem gleichen Maß, mit dem wir messen, wird uns zuteil werden, werden wir gemessen werden. So wie wir richten, werden wir gerichtet werden. Das sind Gottes Maßstäbe. Das sind nicht meine. Ich habe mir das nicht ausgesucht und auch nicht ausgedacht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, sowas überhaupt zu sagen. Es entspricht auch nicht meinem Gerechtigkeitsempfinden, nicht meinem Werteverständnis. Ihr Lieben, ich stehe in einigen Situationen, wo ich als Seelsorger tätig sein darf, wo ich in Gemeinden hineinspreche, wo ich in Beziehungen hineinspreche, die man schon gar nicht mehr als Beziehung bezeichnen kann. Und wisst ihr, was ich am meisten wünsche, wenn ich mir sage, was sind die Möglichkeiten, wenn ich jetzt in eine Gemeinde hineinspreche, was für Möglichkeiten können wir in einem medialen Gespräch, kann ich als Mentor oder als Mediator, welche Möglichkeiten kann ich aufzeigen? Wisst ihr, was mir als erstes in den Sinn kommt? Vergebung, Versöhnung und Wiederherstellung. Und welch ein göttlicher Triumph wäre es, Land auf, Land ab, in den Gemeinden und in den brüderlichen Beziehungen zwischeneinander, wenn das der Fall wäre und wir uns gegenseitig vergeben könnten, wenn wir uns gegenseitig loslassen könnten. Welch ein Triumph. Ihr Lieben, Ehen kämen wieder zusammen. Familien würden wieder zusammenkommen. Gemeinden kämen wieder zueinander. Gemeinden untereinander würden plötzlich miteinander beten. Welch ein Triumph war es, als Josef seinen 11 Brüdern vergab. Die dachten, der steckt die ins Gefängnis. Was haben wir an dir verbrochen? Nein, sagt Josef, ihr seid frei. Ihr seid frei. Ich bitte dich inständig, heb innerlich und zu Hause, wenn du in dein stilles Kämmerlein gehst, mal die Hände und sag, ich lass. Und dann denk an die Person, die dich verletzt hat. Ich lasse dich frei, im Namen Jesu, ich halte dich nicht. Ja, aber wie ist das denn? Kapitel 18, da steht auch noch was anderes, wenn du deinen Bruder sündigen siehst. Das widerspricht sich doch. Das passt doch nicht. Dann geh zu ihm hin, ja, und bring ihn zurecht. Und wenn er nicht hört, dann nimm dir noch einen Zeugen. Und noch ein Zeugen. Im Judentum waren 2, manchmal 3 Zeugen wichtig und notwendig. Das hatte auch das mosaische Gesetz so empfohlen. Und wenn er dann nicht hört, dann geht zur Gemeinde und die Gemeinde soll das prüfen. Und wenn er dann nicht hört, jetzt kommt's und da schlackern einem wieder die Ohren, dann bezeichne ihn wie einen Heiden und Zöllner und grüße ihn nicht einmal. Das bedeutet, würde man das wirklich anwenden und viele Gemeinden trauen sich das nicht richtig. Dann würde es bedeuten, dass man einem Mitglied aus der Gemeinde die Mitgliedschaft entzieht. Hallo? Geht's noch? Geht das noch? Steht da, Kapitel 18, kann ich dir vorlesen. Wie oft soll ich vergeben, sagt Petrus. 7-mal sogar? Jesus schaut ihn an. Er weiß, dass er anspielt auf Lamech, der sich 7-mal 7-mal rächen wollte. Oder 7-mal 70 sogar. Nein, sagt Jesus, vergib deinem Bruder 7-mal 70. So, jetzt die Schnellrechner. Thomas, Sven, wie viel? 490 Mal an einem Tag. Das ist so viel, dass es im Alltag gar nicht mehr möglich wird, noch mitzuzählen. Sollte es jemals, Bodo, dazu kommen, dass du deinem Bruder so oft vergeben solltest, kann man es gar nicht wirklich mitzählen. Das macht gar keinen Sinn. Das kann man im Stundentakt, Minutentakt, Sekundentakt gar nicht mehr begreifen. Mit anderen Worten, vergib deinem Bruder, vergib deiner Schwester immer, täglich und immer wieder, aus ganzem tiefstem Herzen, mit aller Überzeugung. Und das andere, ihr Lieben, das ist der Sünder, der sich zurechtbringen lässt. Denn dann hast du ihn gewonnen, sagt die Bibel. Und bitteschön, lasst es uns doch darum gehen, unseren Bruder, unsere Schwester zu gewinnen im Namen Jesu. Amen. Es geht nicht darum, jemanden zu beschuldigen und schlecht zu reden und Verleumdung zuschreiben und noch einen draufzusetzen und der hat aber und das werde ich jetzt der Gemeinde, den Ältesten vorlegen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, deinen Bruder zu gewinnen. Mit großer Wärme, mit Herzlichkeit. Das geht nur, wenn unser Punkt 1 funktioniert, wenn wir im Gebet vor dem Herrn schmelzen, wenn unser Heiliger Geist so mit uns verwoben ist, dass sein Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir seine Kinder sind. Amen. Ja, lasst uns daran prüfen. Lasst uns das zum Maßstab machen. Ich glaube, es ist möglich, dass wir Menschen vergeben können, die uns zutiefst verletzt haben, wenn wir im Gebet vor dem Herrn stehen. Das kann man nicht jemandem verordnen. Jetzt musst du aber, habe ich gerade jetzt in einer Gemeinde erlebt, hat man jemandem verordnet, du musst dich jetzt aber und jetzt gleich musst du dich entschuldigen und deiner Schwester Vergebung aussprechen. Ich glaube, das kann man nicht so eben ad hoc machen. Aber man kann Bereitschaft signalisieren und sagen, ja, ich will, auch wenn mein Herz noch nicht kann, aber ich will diesen Schritt machen. Manchmal müssen wir mit unserem Kopf schon einen Schritt vorgehen und das Herz kommt dann aber hinterher. Vergib, dann wird auch dir vergeben werden. Wenn das stimmt, ihr Lieben, und ich gehe davon aus, dann gnade uns, sollten wir es nicht tun. Hammer, ne? Warum weiß ich das? Dass Jesus das dem Petrus wohl so erklärt haben wird. Jesus dem Petrus und sagt, vergib 7 mal 70 mal. Und kurz vorher sagt er, wenn du deinen Bruder sündigen siehst und wenn er sich nicht korrigieren lässt, bezeichne ihn als Heiden und Zöllner. Ich glaube, ich weiß es deshalb, weil als Jesus am Kreuz hing und er diese Menschen sah, die ihn anspien und ausspuckten und auslachten, schaut er diese Menschen an und hängt am Kreuz und wisst ihr, was er sagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Dein Schatz. Dein Herz. Ich lese die Verse 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Vers 24, denn die gehören zusammen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Wenn ich meine liebe Frau rufe, habe ich verschiedene Möglichkeiten mir ausgedacht. Das fängt bei Sarah an. Dann gibt es manchmal ein Sari, manchmal auch ein meine Frau gibt mir ein Zeichen, ich soll aufhören. Gemeint ist in jedem Fall Schatz, Schatzi. Das kennt ihr vielleicht auch, wer eine Beziehung hat oder schon mal von einer Beziehung mitbekommen hat, dass man sich gegenseitig als Schatz bezeichnet, ne? Und da dachte ich, ja, das passt. Denn da, wo Sarah ist, da ist auch mein Herz. Ich habe immer gesagt, auch zu meinen Eltern, als meine Mutter noch lebte, ich fühle mich da zu Hause, wo meine Frau ist. Wo Sarah ist, da bin ich zu Hause. Als ich mal gefragt wurde, wo ich jetzt mich heimisch fühle. Ich bin ja in Bremen geboren, Niedersachsen aufgewachsen. In Wiesbaden war ich 12 Jahre in Hessen und bin dann nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Da ist die Frage ja berechtigt, wo ist man eigentlich zu Hause oder wo fühlt man sich heimisch? Ich fühle mich dort zugehörig, wo meine Familie ist, wo mein Schatz ist, wo meine Frau ist. Wo mein Schatz ist, da ist mein Herz. Was sagt Jesus hier? Als ich meinen Schatz kennenlernte, da war es so, dass Sarah mir etwas erklärte, um deutlich zu machen, das ist für mich eine Grundbedingung, wenn wir jetzt in eine Beziehung gehen. Und es war erstaunlich für mich zu sehen, dass ich genau das Gleiche als Grundbedingung auf dem Herzen hatte. Nicht nur, dass sie gläubig ist und Christ ist und so, das ist alles schön und gut. Nein, wir wollten mehr, wir wollten viel mehr. Unsere Herzen waren ungeteilt für den Herrn und sind es bis heute. Wir wollen dem Herrn dienen von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit allem, was wir sind und haben, möchten wir dem Herrn dienen. Und wir haben gesagt, wir wollen uns nicht an ein Haus binden. Wir wollen nicht, wie viele andere es tun. Und das bitte, ich meine das nicht verachtlich oder verwerflich, aber für uns kam es einfach nicht in Frage. Und das war uns wichtig, dass unser Partner das akzeptiert und dass wir beide in diese gleiche Richtung gehen. Wir wollten davon frei bleiben. Wir wollten nicht unser Leben lang einen Kredit abbezahlen müssen. Wir wollten uns einfach nicht in diesen irdischen Dingen verflechten und verhängen. Und versteht mich nicht falsch, ich meine nicht, dass man nicht ein Haus haben darf oder soll, vielleicht sogar ganz im Gegenteil, aber für uns persönlich kam das einfach nicht so in Frage. Wenn der Herr das eines Tages schenkt, aber wir werden es nicht anstreben, weil wir gesagt haben, wir wollen unser Herz nicht daran hängen. Und darum geht's, ihr Lieben. Woran hängen wir unser Herz? Und Jesus ist so brutal radikal. Er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder wirst du dem einen dienen und den anderen vernachlässigen, oder du dienst dem anderen und vernachlässigst den einen. Es geht nicht beides. Elia sagt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Entweder ihr stellt euch auf die Seite des Baals oder ihr stellt euch auf die Seite des Gottes Israels, Jahwes. Ihr könnt nicht beides. Und ich glaube, es ist etwas dran, eine Wahrheit ist, dass wir auf lange Sicht nicht beides machen können. So ein Spagat, der reißt uns irgendwann rein. Du kannst nicht ein bisschen Moslem sein und ein bisschen Christ, Massoud. Ein bisschen hier, ein bisschen da und je nachdem, wenn ein paar Freunde da sind, ein bisschen mehr hier und dann wieder ein bisschen da. Irgendwann reißt es dich runter und du bist weg. Jesus ist so brutal radikal. Das ist der Hammer. Ich finde, wir sollten diese Verse mal aufmerksam lesen, aber das habt ihr ja in der vergangenen Woche schon getan. Oder wir. Das geht ans Herz. Ja, es geht ans Herz. Und es geht um alles. Um alles oder nichts, ihr Lieben. Es geht nicht um ein bisschen Wischiwaschi. Jesus ist auch schön in meinem Leben. Ich will ein bisschen Jesus haben. Nein. Es reicht nicht, ein bisschen Jesus zu haben. Entweder ganz oder gar nicht. Jesus gibt sich damit nicht zufrieden. Er will dich ganz. Und du sollst dann im Gegenzug das ganze Reich Gottes in deinem Herzen, in der ganzen Erfüllung der messianischen Botschaft des Evangeliums lebend, lebendig in dir haben und darin leben. In dieser Herrlichkeit, in dieser ewigen Gewissheit, einmal beim Herrn zu sein und jetzt schon zu spüren, wie wunderbar es ist, jeden Tag mit Heiligen Geist erfüllt zu sein. Du, wenn das der Fall ist, das Thema hatten wir am Freitag bei den Rangers. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann fällt es nicht mehr schwer zu beten. Im Gegenteil, dann ist es manchmal so, als könntest du gar nicht mehr abwarten, in dein Gebetszimmer zu kommen und zu beten. Das zieht dich dorthin. Der Heilige Geist nimmt dich an die Hand und zieht dich in seine Gegenwart. Dann ist es auch nicht mehr schwer, die Bibel aufzuschlagen und zu lesen. Ich sage dir, wovon du begeistert bist, da ist auch dein Herz. Und wenn du begeistert bist von irgendeiner Fußballmannschaft, dann wirst du dich damit beschäftigen und guckst vielleicht ein Spiel an und das Rückspiel und beschäftigst dich und da bist du begeistert. Da muss niemand dich zwingen, vor den Fernseher zu kommen und zu sagen, du, das Spiel fängt gleich an, nun komm doch endlich. Oder? Schon mal sowas erlebt? Nee, wenn jemand mit Begeisterung dabei ist, dann rennt er sogar ins Stadion, wenn das Geld übrig ist dafür und die Möglichkeit besteht. Amen oder nicht Amen? Kann man auch mal Amen sagen, ne, dazu? Ihr Lieben, wo Begeisterung ist, da fällt es nicht schwer, etwas zu tun. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist möchte dich begeistern. Von Kopf bis Fuß begeistern, inwendig. Geist Gottes soll in dir wohnen, soll in uns Raum einnehmen. Und dann ist es keine Frage mehr, ob wir die Bibel lesen oder nicht. Das tun wir, weil wir Gott kennenlernen wollen, weil wir uns mit seinem Wort beschäftigen wollen, weil wir bei ihm sein möchten, dranbleiben möchten, up to date sein möchten, weil wir uns führen lassen möchten, jeden Tag durch den Heiligen Geist. Herr, was möchtest du heute, dass ich tun soll? Mit wem soll ich heute was sprechen? Gib mir deine Worte in meinen Mund, dass ich sie ausspreche, dass ich jemandem helfen kann, der in Not ist, in Bedrängnis ist, oder einem Bruder helfen kann, zurückzukommen auf den schmalen Weg, weil er abgewichen ist. Lasst uns in stille Kämmerlein gehen, wie Elisa es tat in dem Haus der Schunemiterin, als er dort in diesem Prophetenstübchen sein Zimmer hatte. Da ging er hin und schloss die Tür hinter sich zu und war mit seinem Gott allein. Ich bete auch gerne, wenn ich spazieren gehe und auf Autofahrten unterwegs bin. Und ich muss für mich persönlich feststellen, es kommt dem nicht annähernd gleich, als wenn ich zu Hause meine Tür zuschließen kann. Weil ich abgelenkt bin. Ja, da kommen Verkehrszeichen, da kommen andere Verkehrsteilnehmer. Wenn ich unterwegs bin, ich bin sehr tierbegeistert, da sehe ich einen Vogel fliegen, ich bin Hobby-Ornithologe, dann gucke ich, was ist das für einer und habe was gehört, Vogelzug und da kommen die Kraniche und so weiter. Ich bin mit dem Herrn unterwegs, ja, aber ich bin abgelenkt. Es geht, wenn wir ins stille Kämmerlein gehen, darum, uns zu konzentrieren, fokussieren, eins werden mit Gott, sich zu sammeln, das ist das Thema, was Jesus hier anspricht. Zweitens, es geht darum, zu vergeben, zu versöhnen und wiederherzustellen. Sei ein Friedensstifter in dieser Hinsicht. Und drittens, ihr Lieben, lasst uns darauf Acht haben, woran wir unsere Herzen hängen. Und ich meine es auch im Hinblick auf unseren Ehepartner. Ich habe das vorhin erwähnt, dass es mir sehr, sehr wichtig war. Denn auch Matthäus 18 schreibt ganz deutlich darüber, dass wir nicht unter fremden Joch gehen sollen. Was hat ein Christ mit Nichtchristen zu tun in einer engen Beziehung, in einer Lebensgemeinschaft? Wie soll das funktionieren? Was hat Licht mit Finsternis zu tun? Ich entdecke das immer wieder. Und ihr lieben Leute, lasst uns das nicht versuchen. Das ist ebenso ein Spagat, der uns irgendwann reinreißt. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn ich mit meiner Sarah zusammen Mittwochabends es schaffe, unseren Gebetsabend zu haben? Wenn ich Dinge, die mich innerlich bewegen, mit ihr austauschen darf? Wenn ich ihr sage, Sarah, was mich für diese Predigt heute am 29. April in unserer Gemeinde bewegt, sind die und die Punkte, was denkst du? Ich wünsche uns das von ganzem Herzen. Ich möchte bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Vielleicht mag Annette und Anna und Mike nochmal nach vorne kommen. Vielleicht habt ihr noch ein Abschlusslied. Ich möchte mit uns gemeinsam das Vaterunser beten. Und möchte uns bitten, dass wir unsere Herzen dazu öffnen, dass wir Gott, den Heiligen Vater, jetzt anrufen dürfen durch Jesus Christus. Er ist der Mittler zwischen uns und Gott. Lasst uns innerlich diese drei Punkte vor Gott bewegen. Und ich bitte dich, und das ist mein Gebet gewesen und es ist immer noch, nimm diese Aussagen Jesu, die er an seine Jünger weitergegeben hat, die wir aus der Bergpredigt kennen, nimm sie mit in dein Gebet, in dein Leben und setze sie um in der Kraft Gottes und des Heiligen Geistes. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen in der Gemeinde. Ich danke dir für all die Gottesdienste, die jetzt oder in verschiedenen Uhrzeiten heute oder gestern auch stattfinden und stattgefunden haben. Ich danke dir, dass wir durch die Sohnschaft in dir, durch die Kindschaft in dir, Geschwister sein dürfen, egal in welche Kirchengemeinde wir gehen. Ich danke dir, Herr, dass du so radikal zu uns sprichst, weil du uns ganz haben möchtest. Du möchtest unsere Herzen haben. Gib mir meinen Sohn, gib mir meine Tochter dein Herz. Herr, wir wollen ein Leben leben, das dich ehrt. Und so wollen wir gemeinsam dieses Gebet sprechen, Herr Jesus, das du uns gelehrt hast, in der Weise, in der Fassung, wie wir das kennen und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Amen. Wir möchten auch mit euch